Hallo liebe Leute, vorab noch schnell eine Info zu meiner Deutschland-Tour Hoffnungslos optimistisch. Die beginnt ja schon am 20. Februar, also sehr bald, und die meisten Veranstaltungen sind auch schon ausverkauft, was mich sehr freut. Aber ich würde natürlich auch euch gerne treffen, also beeilt euch, es gibt an einigen Orten noch einige Karten. Aber jetzt geht's los mit der Kettenreaktion.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Edeka, Ihrem Partner für mehr Nachhaltigkeit beim Einkauf. Edeka, wir lieben Lebensmittel.
Die Straßenbahnverschwörung. US-Autokonzerne haben ein Komplott geschmiedet, um den öffentlichen Nahverkehr in Amerika zu zerstören. Und sie sind schuld am Verkehrschaos und der Klimakatastrophe unserer Zeit. Hier ist die Kettenreaktion.
Ja, steile These. True Crime bei der Kettenreaktion, das gab's noch nicht so oft. Du hast vielleicht Ideen. Gibt's nicht schon genug True Crime Podcasts?
Oh ja. Es gibt schon genug True Crime, aber das hier ist eben nicht nur True Crime. Das ist gleichzeitig auch noch eine Verschwörungserzählung, die wir auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Und es ist eine der ganz großen Umweltgeschichten und insgesamt einfach zu spannend, um nicht erzählt zu werden.
Tja, und ein weiteres trauriges Beispiel für Profitgier mit ganz schlimmen Folgen.
Das sieht zumindest auf den ersten Blick so aus. Wir gucken uns das gleich aber mal ein bisschen genauer an. Aber du hast natürlich grundsätzlich recht, das ist bei Umweltschäden ja oft so. Gier frisst Zukunft. Also das schnelle Geld, das man heute verdienen kann, das geht auf Kosten der Zukunft. Und das ist vielleicht auch eine der Schwachstellen unserer Marktwirtschaft. Sie misst Erfolge zu kurzfristig, nicht langfristig. Also wenn eine Managerin von einem großen Konzern heute eine Entscheidung trifft, die vielleicht in 10 Jahren sich als sehr sinnvoll herausstellt, die aber jetzt übermorgen die Börsenkurse abstürzen lässt, dann wird die gefeuert, obwohl es ja eigentlich richtig war, was sie entschieden hat. Also so läuft es gerade.
Ja, das ist ja oft das Problem, ne? Aber wir wollen mal fair bleiben. Früher wussten die Beteiligten auch manchmal nicht, was die Folgen sein werden und wie lange die vorherrschen. Und damals, Herr Daimler und Herr Porsche, die hatten wirklich keine Idee vom Klimawandel. Und das ist aber auch so in der Naturwissenschaft. Oft werden die Zusammenhänge erst eben im Prozess entdeckt und nicht davor. Wie hängt CO2 mit der Erderwärmung zusammen? Das wissen wir natürlich heute sehr, sehr gut. Aber irgendwann musste auch das mal entdeckt werden. Und vor 100 Jahren war der menschengemachte Klimawandel tatsächlich noch gar nicht existent als Konzept und tatsächlich auch ziemlich unvorstellbar.
Tja, auch in der Wissenschaft gilt halt, nachher ist man immer schlauer.
Science brings light into the darkness of ignorance.
Aber diese Straßenbahnverschwörung, über die wir heute reden wollen, also diese schnelle Profitgier auf Kosten der Zukunft, das ist wirklich eine Parabel für das menschliche Handeln insgesamt. Das ist so, weil wir die Folgen unseres Handelns heute oft gar nicht abschätzen können. Wir wissen gar nicht, was das morgen mit der Welt macht. Es ist eben so. Wir Menschen, wir haben Steinzeitinstinkte, mittelalterliche Institutionen und Star Wars Technologie. Und das bedeutet, wir sind überfordert von unserer eigenen Existenz. Aber naja, dieser Gedanke führt vielleicht zu weit. Wir wollen ja heute erstmal eine ganz konkrete Geschichte erzählen und eine Verschwörungserzählung überprüfen, aufklären. Es geht um ein Umweltverbrechen gigantischen Ausmaßes, das vor ungefähr 100 Jahren begangen wurde. Und so viel vorweg. In diesem Fall landeten die Schuldigen tatsächlich vor Gericht. Und es gab auch ein spektakuläres Urteil.
Und darum geht's heute, nämlich um die sogenannte Streetcar Conspiracy. Haben sich wirklich die Auto- und Ölkonzerne verschworen, um den US-Nahverkehr zu zerstören? Haben sie dadurch wirklich riesige Schäden an Infrastruktur, Gesundheit und Klima verantwortet? Oder ist es alles nur eine Urban Legend, eine grüne Verschwörungserzählung? Das erzählen wir euch heute. Das ist wieder eure Kettenreaktion, euer Wissenschaftspodcast, der erklärt, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ich bin Sabine Steffens.
Und ich bin Dirk Steffens.
Und wir freuen uns wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid die tollsten Hörer und jetzt geht's los.
Aber erstmal habe ich eine schlechte Nachricht für dich, Sabine. What? Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Der bayerische Ministerpräsident Söder will die kleinen Bundesländer abschaffen.
Nein!
Ja.
Mein Saarland?
Keine Saarland-Vergleiche mehr. Dir bleiben nur noch die Fußballfelder.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schrecklich. Da kannst du ja nicht mehr dich aufregen. Also, warte, lass mich kurz nachrechnen. Es geht heute um Los Angeles. Da fand nämlich die Straßenbahnverschwörung statt. Dieses Schienennetz, über das wir heute reden, das hat sich über ein Gebiet erstreckt, das war halb so groß wie das Saarland.
Boah, na gut, blöder Vergleich, aber man kriegt ungefähr, eine Idee davon, ist groß.
Pass auf, es wären ungefähr 180.000 Fußballfelder. Naja, Spaß beiseite, es ist ein großes, großes Gebiet. Es ist eine riesige Stadt, damals wie heute. Und da sind Straßenbahnen wirklich sinnvoll.
Tatsächlich, und das ist wirklich überraschend, wir gehen jetzt mal zurück ins Jahr 1920, gab es in Los Angeles ein Straßenbahnnetz, das über 2000 Kilometer lang war. Aber das wurde dann plötzlich in relativ kurzer Zeit vollständig zerstört. Von 2000 Kilometern ging es runter auf null. Bis dann 1990 dann wieder die erste kleine Linie eröffnet wurde. Aber das sind nur so ein paar Kilometer.
Überleg mal, 70 Jahre später.
Ja, die Linie, die es heute gibt, das sind nur so ein paar Kilometer vom Zentrum runter bis Long Beach. Das spielt jetzt wirklich für den öffentlichen Nahverkehr kaum eine Rolle. Also was ist da passiert? Warum ist das längste innerstädtische Straßenbahnnetz der Welt geschrottet worden? Gegen jede Vernunft, so sieht es zumindest aus.
Wir schreiben das Jahr 1920. Amerika war wirklich das Land der Zukunft. Es war alles ein bisschen moderner, größer, schneller und oft auch besser. Zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr. Die Stadt mit dem allerlängsten Straßenbahnnetz der Welt damals war L.A. an der Westküste. Und damals war angeblich 90% des innerstädtischen Nahverkehrs der USA auf Schienen. Also nicht Pferdekutsche, Bus und so weiter, sondern tatsächlich Schienen. Obwohl die Studienlage ist nicht ganz so klar. Damals war man noch nicht ganz so gut drin, in Daten zu sammeln oder zu verwalten. Aber man kann schon sagen, landesweit gab es zehntausende Gleiskilometer in Städten. Und jährlich wurden 15 Milliarden Passagiere schätzungsweise befördert. Also vor 100 Jahren war es eigentlich schon so, wie sich das ein umweltbewusster Stadtplaner heute vorstellt. Ne? Wirklich fortschrittlich. Aber dann.
Hat eine Verschwörung alles zerstört. Tja, und wer steckte dahinter? Ein Kartell von skrupellosen Benzinbonzen. Dieses Kartell hat einen Strohmann angeheuert, der die Drecksarbeit erledigen musste. Der hat Straßenbahnunternehmen aufgekauft und dann wurden die Züge verbrannt, die Schienen aus den Straßen rausgerissen und die Folge, in 25 großen amerikanischen Städten wurde das elektrisch betriebene Nahverkehrssystem zerstört.
Tja, dann ist die Verkehrspolitik total entgleist. Sorry.
Was für ein Wortspiel.
Ja, das musste ich jetzt aber machen. Übrigens, diese ganze Geschichte über L.A. wurde nacherzählt im Film Falsches Spiel mit Roger Rabbit von 1988. Ein Klassiker.
Cut, cut, cut! Aus! Was war denn wieder falsch an dem Take?
Bei dir nichts, Baby Herman. Du warst toll, du warst perfekt, du warst besser als perfekt. Es ist Roger, der versaut immer den Text. Roger!
Hä? Mal kurz ein kleiner Ausflug. Ein cineastisches Kleinod meiner Meinung nach mit dem wundervollen Bob Hoskins in der Hauptrolle. Steven Spielberg hat, glaube ich, produziert, Robert Zemeckis Regie gemacht. Aber okay, das ist ein Podcast für Cineasten. Wir machen jetzt weiter mit Naturwissenschaft.
Ja, aber trotzdem, der Film ist eine geniale Parodie darauf, wie böse Menschen das Straßenbahnnetz komplett zerstören wollen. Und hier ein Filmzitat, wie Zemecki und Spielberg diese Straßenbahnverschwörung tatsächlich thematisieren in dem Film.
Was ist denn mit Earl los?
Entlassen?
Eine neue Firma hat unsere Straßenbahn gekauft. Irgendeine große Gesellschaft namens Cloverleaf.
Im Ernst? Die haben die Straßenbahn gekauft?
Ja, haben den armen Kerl mit 2 Wochen Kündigungsfrist rausgesetzt. Einsparungen hieß es.
Ach je, Earl. Trinken wir auf die Bleistiftschwinger. Mögen Sie doch alle an Bleivergiftung eingehen.
Und so haben die Hollywood-Filmemacher eine populäre Erzählung gesetzt. Also, wie stumpfe Profitgier das tolle Straßenbahnnetz zerstört hat. Aber weil dieser Film halt wirklich ein Welterfolg war, ist diese Erzählung bis heute dominierend. Nur war es im echten Leben eben, wir haben es schon gesagt vorhin, viel komplizierter. Also, Das Komplott, das wurde nicht geschmiedet von dieser Filmfirma Cloverleaf, sondern
Kleeblatt heißt das, glaube ich.
Ja, sondern vom damals weltgrößten Automobilhersteller, von General Motors. Die Mittäter waren Standard Oil, Phillips Petroleum, der Reifenhersteller Firestone, Mack Trucks und noch so ein paar andere. Kurz, die Auto- und Mineralölindustrie hatte sich verschworen zu einem gigantischen, milliardenschweren Kartell.
Conspiracy Tale or True Story?
Und warum haben sie das gemacht? Weil sie eben scharf waren auf diese 15 Milliarden Fahrgäste im elektrischen Straßenbahnverkehr. Also die wollten diese Leute als Kunden haben. Sie wollten sie von der Schiene auf die Straße bringen, wo sie dann mit Bussen und Autos fahren sollten, die eben von General Motors und den anderen hergestellt wurden, die den Treibstoff geliefert haben, die das Zubehör, die Reifen, alles geliefert haben. Es war halt einfach ein Kartell, das profitgierig war.
Ja, und die haben einfach ein privates Schienenunternehmen nach dem anderen aufgekauft. Und sobald es ihnen gehörte, haben sie Schienen rausgerissen und die Trams verbrannt und ersetzt durch Busse von General Motors. Und das Resultat? Der städtische US-Nahverkehr ist von einem der stärksten weltweit zu einem der allerschwächsten geworden. Und das ist er bis heute.
Ja.
Ja, außerdem gibt es deswegen unzählige Tonnen mehr CO2 in der Atmosphäre. Es gibt Milliarden Dollar Klimafolgenschäden und natürlich viel mehr Staus, viel mehr Verkehrschaos, Parkplatznot, Verkehrstote. Ja, und Städte wurden verschandelt, sag ich mal, indem man die netten Straßenbahnen da rausnahm und alles autoaffin umgebaut hatte. Na, die ganze, das ist ja eine Folge davon. Diese ganzen vielspurigen Straßen in den Städten, die riesigen Parkplätze in den USA, auch der Fakt, dass da so selten Gehwege sind oder niemand auch zu Fuß gehen will, ist vielleicht alles eine Folge dieser Straßenbahngeschichte.
Und so wurden schöne Innenstädte zu hässlichen Parkplätzen. Also zumindest lautet so die gängige Erzählung der weltberüchtigten Streetcar-Conspiracy. Aber wissenschaftlich drauf geguckt, sieht es ein bisschen anders aus, denn tatsächlich quietschte es schon vorher ganz erheblich bei vielen Straßenbahnunternehmen, die dann aufgekauft und zerstört wurden. Die Gründe dafür sind vielfältig, also da Missmanagement gab es oft. Es gab auch sehr schwierige politische Vorgaben. Also zum Beispiel hat die Politik den Unternehmen oft feste Ticketpreise vorgeschrieben, die aber nicht kostendeckend waren. Die Bahnunternehmen waren auch als solche unbeliebt, weil die Mitarbeiter es gar nicht einfach hatten. Also wenn die mal gestreikt haben, dann haben diese Bahnunternehmen oder einige von denen die Leute niederknüppeln lassen. Also es waren jetzt keine guten Unternehmen, so wie es vielleicht in dieser Conspiracy-Erzählung den Eindruck erweckt. Also die Kommunen haben auch diese Straßenbahn kaum finanziell unterstützt. Und außerdem waren die Straßenbahnunternehmen für die ganzen Straßen zuständig. Also nicht nur für ihre Schienen, sondern die mussten das alles finanzieren, alle Straßen. Und genau wie bei unserer Bahn heute mit ähnlichen Problemen, hat man viel zu spät und zu wenig in moderne Technik investiert. Das System war dann irgendwann veraltet. Und dazu kam dann in den 1930er Jahren noch die große, große Wirtschaftskrise. Resultat, ganz viele von diesen Unternehmen schrieben rote Zahlen und waren am Ende.
Tja, und General Motors hat diese Situation, sagen wir mal, ausgenutzt und eine Idee entwickelt, die schon wirklich kriminelle Energie zeigt. Nämlich, wir kaufen die alle auf, diese maroden Straßenbahnfirmen, und ersetzen sie durch unsere Busse und Autos. Dafür haben sie einen Strohmann angeheuert und eine Strohfirma gegründet. Das ist Fakt. Der Mann hieß E. Roy Fitzgerald, geiler Name übrigens,
ja.
Aus Minnesota. Der hatte vorher so eine kleinere Busfirma und der gründet mit Hilfe von General Motors die Firma National City Lines, NCL. Ja, und diese Firma hat den Auftrag tatsächlich, die Straßenbahnen zu vernichten und Autoland zu schaffen. Dieses ganze Kartell hat das Vorgehen erstmal in so kleineren Städten eingeübt, in Illinois, Michigan, Ohio. Dort hat man eben, ja, ganz nach Plan die Straßenbahn gekauft, verschrottet und quasi über Nacht die Bahn durch Busse ersetzt. Ja, und dann haben sie sich vorgewagt in die größeren Städte von Portland bis New York. Und am Ende sind die ganzen elektrischen Öffis in Dutzenden großen Städten komplett vernichtet worden.
Ja, sie haben wirklich dieses Kartell gegründet, um zu verschleiern, dass das größte Autounternehmen, das damals ja, glaube ich, sogar das größte Unternehmen der Welt war, müsste man nochmal checken, aber auf jeden Fall der größte Autohersteller der Welt, nun auch noch den Nahverkehr kontrolliert. Das hat die Politik natürlich irgendwann misstrauisch gemacht und da gab es eine schillernde Gestalt, Edwin J. Quinby. Und er hat 1946 ein Manifest verschickt an Entscheidungsträger, also an Abgeordnete, Manager, Menschen des öffentlichen Lebens. Und in diesem Manifest stand Folgendes.
This is an urgent warning to each and every one of you that there is a careful, deliberately planned campaign to swindle you out of your most important and valuable public utilities, your electric railway system.
Wir haben das mal mit einer KI-Stimme hörbar gemacht.
Also, er hat gewarnt davor, dass es eine große Verschwörung gibt, die den Amerikanern eine ihrer wichtigsten Errungenschaften nehmen will, nämlich das elektrische Bahnsystem. Quimby, muss man dazu sagen, der war Elektroingenieur und liebte alles Elektrische. Nein, das war die Untertreibung des Jahres. Der war besessen von allem Elektrischen, vor allen Dingen von Eisenbahnen.
Ja, heute würde man ihn wohl Trainspotter nennen. Echter Nerd, ne?
Ja, echter Nerd. Exzentrisch ist da, glaube ich, noch eine liebevolle Formulierung. Schon die Zeitgenossen nannten ihn einen Crank, also einen Kauz. Und der war auch ein Verschwörungsgläubiger.
Ja, ich darf mal hier kurz vorlesen, wie Wikipedia Verschwörung definiert. Als Verschwörungstheorie wird im weitesten Sinne der Versuch bezeichnet, einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären, also durch das zielgerichtete, konspirative Wirken einer meist kleinen Gruppe von Akteuren zu einem oftmals illegalen oder illegitimen Zweck.
Bang, bang und nochmals bang.
Ja.
Also zielgerichtetes, konspiratives Wirken zu einem illegitimen Zweck von einer kleinen Gruppe von Akteuren. Das ist genau, exakt und präzise das, was damals passiert ist und was der Quimby aufgedeckt hat. Und das ist eben ein seltenes Beispiel dafür, dass ein Verschwörungsspinner wirklich recht hatte. Das ist sogar später juristisch bestätigt worden.
Ist ja auch wirklich eine kriminelle Idee gewesen. Man kann schon auch hier von illegitimem Zweck sprechen. Also es passt wirklich gut. Und die haben das auch sehr, sehr professionell aufgezogen, begleitet von massiver Lobbyarbeit und Propaganda. Aber trotz allem, es wäre jetzt zu simpel, einfach zu sagen, das Autoölreifenkartell hat den elektrischen ÖPNV zerstört. Mach mal eine Kettenreaktion, wie die USA vom Straßenbahn zum Autostraßenland wurde.
1920 hatten die USA das wohl beste elektrische Straßenbahnnetz der Welt mit bis zu 15 Milliarden Fahrgästen. Missmanagement und schlechte Verkehrspolitik trieben aber viele der Straßenbahnunternehmen in die roten Zahlen und die boomende Autoindustrie wollte neue Kunden. Sie kaufte deshalb den Schienenverkehr in dutzenden Großstädten auf, hat Schienen und Züge verschrottet und dafür Busse und Autos eingesetzt. Das alles wurde durchgeführt von einer Strohfirma der mächtigen Auto- und Ölfirmen. Als Folge sank die Passagierzahl von 15 Milliarden auf unter 1 Milliarde und das städtische Schienennetz schrumpfte von 45.000 Meilen auf weniger als 1.000 Meilen und ist bis heute eines der schwächsten in der industrialisierten Welt.
Tja, und man kann mal sagen, die Idee ist aufgegangen. Tatsächlich hat sich die Zahl der Autos in den USA zwischen 1920 und 1930 mehr als verdreifacht.
Wahnsinn, ne? In 10 Jahren.
Ja, das war natürlich nicht der einzige Grund. Da kamen ganz viele Sachen zusammen. Die technische Entwicklung der Autos ist eben ganz rasant vorangeschritten. Jeder kennt das berühmte Model T von Ford. Das ist dann auf den Markt gekommen. Der hatte nämlich 1913 das Fließband erfunden, beziehungsweise, nee, er hat es gar nicht erfunden, sondern er hat es sich bei Schlachthöfen abgeguckt.
Und in die Industrie übertragen, ein
genau.
Meilenstein in der Industriegeschichte,
ja,
kann man
aber
sagen.
Tatsächlich, Henry Ford war eben der Erste, der ein Auto komplett vom Fließband laufen lassen konnte. Und dadurch sanken die Preise ganz krass und jeder wollte natürlich so ein modernes Ding haben, ja auch bei uns. Ja, das kennen wir ja bis heute, ne? Das schenkt einem Freiheit und so weiter und so weiter. Also, auch deswegen sind die Autos natürlich viel mehr geworden auf der Welt.
Die Lage ist also verschwommen, weil sie nicht monokausal ist. Sicher ist aber, das Autokartell hat eine ohnehin vorhandene Entwicklung verschärft, hat die Sache schlimmer gemacht, weil sie einfach eine Situation ausgenutzt haben. Und darunter leiden wir eigentlich bis heute. Wie hoch jetzt genau der Anteil des städtischen Autoverkehrs an den Emissionen ist, ist nicht so einfach zu beziffern. Aber Sabine versucht mal in ihrer Nerdbox, sich dem anzunähern.
Dazu muss man sagen, Daten aus den USA sind momentan ein bisschen schwer zu bekommen, ja, aus Gründen. Die letzten verifizierten Zahlen sind hier aus 2022, aber die Größenverhältnisse dürften schon noch ungefähr stimmen. Und das ist, was wir gesichert sagen können. Die USA sind hinter China der zweitgrößte CO2-Emittent der Welt. Und dieses eine Land ist für mehr als 12% der CO2-Äquivalente aus fossilen Brennstoffen verantwortlich. CO2-Äquivalente bedeuten, damit werden alle Treibhausgase so umgerechnet, als wären sie CO2. Also es gibt ja auch andere Treibhausgase, Methan zum Beispiel, die haben sogar eine stärkere Treibhauswirkung, auch Lachgas. Und um das eben vergleichen zu können, gibt es die CO2-Äquivalente. Was ist wie klimaschädlich? Also nochmal zurück zu den USA. Fast 30% der Emissionen kommen aus dem Verkehrssektor. Als Mengenangabe, das sind 1,85 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente. Ja, und der Löwenanteil stammt aus dem Straßenverkehr. Und weil die meisten Straßenbahnen vor vielen Jahrzehnten schon zerstört wurden, sind eben viele Millionen Tonnen dieser CO2-Äquivalente definitiv auf das Konto der Verschwörer zurückzuführen.
Einige würden sagen, es ist ja schon ein Verbrechen, überhaupt für so viel CO2 verantwortlich zu sein. Aber das ist ein bisschen rückwärtsgewandt argumentiert und juristisch sowieso nicht so einfach. Es ist bis heute umstritten, ob General Motors und Co. schuld am Verschwinden der Straßenbahn sind. Und die Staatsanwaltschaft hat jahrzehntelang dazu ermittelt und das auch noch nach dem ersten Urteil, das nach diesen Quimby-Enthüllungen gefällt wurde. 1947 gab es dieses denkwürdige Urteil. Damals wurden 9 Firmen, sehr große Konzerne und 7 Einzelpersonen wegen Konspiration und Monopolisierung des Transportsystems verurteilt. Und das Strafmaß, das ist wirklich spektakulär.
Ja, da hat die Gerechtigkeit mal wirklich gesiegt, muss man sagen.
Ja, da ist das größte Autounternehmen der Welt, das Milliardenprofite machte, zu einer Strafe von 5.000 US-Dollar verurteilt worden. Und der Finanzchef H.L. Grossman persönlich zu sage und schreibe der knallharten Strafe von $1.
Das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 5.000 Dollar Strafmaß und $1 für einen großen Finanzchef. Das ist so lachhaft, so eigentlich zum Heulen. Ja, da kann man eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Das hatte ja auch natürlich keine abschreckende Wirkung. Man hat nichts draus gelernt. Und die Mineralölindustrie hat ja dann ab den 1980er Jahren alles nochmal schlimmer gemacht. Milliarden in Lobbyismus und Desinformation gesteckt, ja, um den Klimawandel auch zu leugnen. Ich finde es einfach so haarsträubend. Wir haben wegen diesem Lobbyismus auch Jahrzehnte verloren in der Klimadebatte. Das ist tatsächlich zum Heulen. Naja, obwohl, muss man sagen, die ganze Zeit die Wissenschaft und die Forschungsabteilungen genau das Gegenteil festgestellt hatten, nämlich dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Emissionen und Klimakrise.
Also über diese wissenschaftliche oder besser gesagt unwissenschaftliche Desinformation sollten wir ganz bestimmt nochmal eine eigene Folge machen.
Ja, unbedingt.
Das ist auch big, big, big True Crime aus der Ökowelt.
Mhm. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr krasse Entwicklung mit Folgen bis in die Gegenwart und natürlich bis in die Zukunft. Also, komm, lass uns die ganze Geschichte nochmal in 2 Minuten zusammenfassen.
Okay, ich fange an. Also, in den USA der 1920er rollte die Zukunft auf Schienen. Die Straßenbahnen waren sozusagen die Blutgefäße der Städte. Sie waren elektrisch, sie waren dicht getaktet und sie waren demokratisch. Wer einsteigen wollte, konnte auch vorankommen. Und dann beginnt eben diese typische amerikanische Geschichte. Nicht mit einem Putsch, sondern mit Bilanzen, mit Lobbyisten und dem eiskalten Satz: Das lohnt sich nicht mehr, das bringt keinen Profit.
Ja, und so wurde aus einer kleinen Busfirma National City Lines, eine Strohfirma für große Konzerne, für ein ganzes Kartell. General Motors, Firestone, Standard Oil of California, Phillips Petroleum, Mack Trucks steckten da alle unter einer Decke. Ja, und die haben eben in den 1930er und 40er Jahren Verkehrsbetriebe aufgekauft, Schienen gegen Busse getauscht, Busse gegen Autos und das Ganze als riesigen Fortschritt erzählt. Tja, und vor Gericht endet es dann 1949 mit einer Verurteilung. Und zwar wegen Monopolisierung von Bus- und Zuliefermärkten, aber eben nicht mit dem juristischen Beweis eines landesweiten Schienenmordkomplotts oder wie man das darstellen möchte. Also der Mythos, wie ihn Roger Rabbit erzählt, blieb eben trotzdem kleben, weil ein Körnchen Wahrheit drinsteckt. Und ich finde tatsächlich nicht ein Körnchen, sondern ein ganzer Schubkarren voll Wahrheit.
Und die Moral aus der Geschichte? Auch freie Menschen haben oft nicht wirklich eine Wahl. Also, denn wenn die Lobbyisten, die großen Konzerne und die Politik dafür sorgt, dass Straßen gebaut werden, dann erzieht man die Menschen halt zum Auto, zur Autonutzung. Wer Parkplätze subventioniert, der subventioniert damit auch bestimmte Lebensstile. Und aus dieser unsichtbaren Hand, aus Lobbyismus und Politik, wird dann irgendwann eine sehr sichtbare Stadtautobahn direkt vor der eigenen Haustür. Und das Ergebnis dieser Politik, Zersiedlung, Pendelzwang, Ölabhängigkeit, Klimawandel, also neben all den Benefits, die die Autos uns gebracht haben, eben auch viele, viele Nachteile.
Trotzdem diese Idee, stell dir mal vor, heutzutage würde einer der großen Automobilkonzerne kommen und sagen, ich kaufe jetzt mal alle Hersteller von Elektroautos auf, damit zwinge ich dann alle Menschen, wieder Verbrenner zu fahren. Das ist doch haarsträubend.
Ja, wahrscheinlich nicht illegal, aber zumindest unmoralisch.
Tja, also jedenfalls ließ sich mit den Autos damals wie heute sehr viel, sehr schnelles Geld verdienen und die CO2-Rechnung, die kam dann erst viel später und die kriegen wir jetzt auch noch und baden alles aus. Ja, Klimakrise lässt grüßen.
Ja, vielen Dank General Motors an der Stelle. Fortschritt ist eben nicht nur eine technische Frage, sondern auch eine moralische. Wir müssen uns immer fragen, welche Wege machen wir leicht, welche machen wir schwer, welche machen wir unmöglich? Denn das bestimmt, wie unsere Zukunft sein wird.
Tja, und die Streetcar Conspiracy war eben nicht wirklich eine kriminelle Verschwörung. Das ist vielleicht eine kleine Ecke zu weit gedreht, aber halt eine wirklich kaltschnäuzige Ausnutzung von Möglichkeiten.
Ich bin gespannt, wie ihr unsere erste True Crime Story, na war es denn die erste, naja, zumindest diese True Crime Science Story bei Kettenreaktion findet. Lasst Kommentare da, wir lesen die wirklich, auch die fiesen, versprochen.
Ja, also das war's für heute und wir würden wirklich gerne erfahren, mögt ihr die Geschichten aus der Vergangenheit, weil wir werden euch natürlich wie immer auch tolle Geschichten aus der Gegenwart und auch über die Zukunft erzählen. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid bei der Kettenreaktion.
Ihr seid die Besten. Mehr Infos zu meinen Live-Shows findet ihr noch in den Shownotes. Das war die Kettenreaktion, Audioproduktion und Sounddesign der unvergleichliche
Stefan Strüber.
Die Kettenreaktion ist eine unabhängige Produktion und die Redaktion
sind wir, Sabine Steffens
und Dirk Steffens.